Es war einmal ein Präsident, ein amerikanischer Präsident, John F. Kennedy. Er ist 1961 zum Präsident gewählt worden und 1962 hat er eine Rede gehalten und hat seiner Nation, der USA, ein Ziel gesetzt. Er hat ein Versprechen gemacht, ein grosses Versprechen. Lassen wir mal ihm zu, was er da gesagt hat.
But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon.
3, 2, 1, 0. Lift off on Apollo 11.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win.
We choose to go to the moon. Wir werden in diesem Jahrzehnt auf den Mond gehen. Da hat es Leute gehabt, die haben ihn hinterfragt. Kann er das Versprechen so geben? Muss man da nicht anzweifeln? Hat er da nicht das Maul ein bisschen zu voll genommen? Geht mich das etwas an? Aber anders gesagt, wer sonst hätte können so ein Versprechen setzen können, wenn nicht der Präsident von Amerika? Wir haben es von hinten her gesehen, sie haben es geschafft. Und die Herausforderung anzunehmen, damals hat geheissen, ihn beim Wort zu nehmen. Ihm das zu glauben. Zu glauben, dass er Mittel und Wissen frei gemacht hat, um das Ziel zu erreichen. Und zu glauben auch, dass Erfindungen, die es noch gebraucht hat, die man gar noch nicht gehabt hat, dass man die noch machen wird. Skeptiker sind natürlich des Besseren belehrt worden. Und die gesagt haben, geht mir nichts an, sind am Schluss gleich derartig gewesen, die noch ein paar Brösmeli ab dem Tisch verwischt haben. Ich persönlich hatte einen Tauchanzug, der einen gasdichten Rissverschluss hatte, einen trockenen Tauchanzug. Und das war ein Abfallprodukt von der Mondlandung. Weil früher hat man Taucher eingeschraubt. Machen wir einen Szenenwechsel. Wir gehen ein bisschen hinterher in der Geschichte und wir schauen dort den David an. Die Geschichte von ihm und wenn er zum König von Israel berufen worden ist. Es war auch ein Versprechen. Gott hat ihn als Nachfolger von Saul bestimmt. Und Samuel war der Prophet, der ausgesandt worden ist von Gott, wo der Job bekommen hat, ihn zu salben. Und immer dann, wenn es heisst in der Bibel, sprach der Herr zu Samuel, dann hat man gewusst, Gott selber hat das gesetzt. Gott selber hat geredet. Und wenn Gott selber redet, dann gibt es nichts zu rütteln daran. Es ist eine 1:1 Mitteilung. Tauchen wir mal ein, die Geschichte.
Und der Herr sprach zu Samuel, wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen.
Also, Gott hat den Entschluss gefasst, er hat ihn mitteilt, er hat dem Samuel einen klaren Auftrag gegeben.
So ließ Isai seine 7 Söhne an Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai,
der Herr hat keinen von ihnen erwählt.
Und Samuel sprach zu Isai,
sind das die Knaben alle?
Er aber sprach,
es ist noch übrig der Jüngste. Siehe, er hütet die Schafe.
Da sprach Samuel zu Isai,
sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht niedersetzen, bis er hierher kommt.
Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war bräunlich mit schönen Augen und von guter Gestalt. Und der Herr sprach:
Auf, salbe ihn, denn der ist's.
Kein Zweifel mehr, der David ist es. Für alle Beteiligten ist es eindeutig.
Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn, mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama.
Er hat gewusst, es ist noch nicht so weit, er muss noch ein bisschen Geduld haben. Er ist zurück zu seinem Daily Business gegangen und hat gewartet. Wenn wir uns jetzt in die Lage von Samuel beginnt, dann hat es da sogar menschliche Zeugen umeinander, was da passiert ist. Und es hat vor allem Gottes Zeugen, der Heilige Geist, wo es heisst, er sei nicht mehr von ihm gewichen. Und jetzt gibt es da noch ein bisschen Bonusmaterial. Wenn du David bist und du weißt, zweifellos, du wirst König sein. Dann heisst das, wenn es noch nicht ist, Gott hat einen Job, Gott hat ein Versprechen gegeben. Und das heisst, der David hat eigentlich sogar eine Lebensversicherung. Er weiss, ich werde König sein. Und jetzt kommt da, wo er sagt, da Versprechen, da habe ich Vertrauen darauf, dass Gott da einhält. Und wenn jetzt der Goliath kommt, als Feind am Volk Israel, am Volk von Gott, und er macht noch ein Gespött über Gottes Widersacher, wird er zu Gottes Widersacher, dann hat er definitiv ein Problem. Und da ist jetzt am David seine Chance, den Krieg oder den Kampf mit dem Goliath können sehr unfair zu gewinnen, weil er hat Gott dabei. Weil der Plan, umgekehrt, würde er verlieren, wäre da nicht kompatibel mit dem Plan von Gott, ihn als König zu haben.
David aber sprach zu Saul:
Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde. So lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und errettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen.
Sein Daily Business war nicht so ein Daily Business gewesen. Er hat gemerkt, jetzt hat er Power. Und jetzt kann ihn nichts mehr vom Sockel hauen. Und das, was er jetzt erfahren hat in seinem Alltag, das sind nicht bloß einfach so Plüschtierli, die er nachgerannt ist, sondern es sind Beweise, die so aussehen. Unumstößliche Erfahrungen, die ihm sein Vertrauen auch aufgebaut haben. So ein Ding an den Mähne zu packen, das Schaf entreissen, und der reisst nicht Schaf, nur einfach, weil er Lust hat, sondern weil er hungrig ist. Das ist fahrlässig. Und das hat nichts mit Mut zu tun, sondern das hat mit Gottes Beistand zu tun, mit seinem Versprechen, wo er sagt, du wirst König sein. Und ich tue etwas dafür.
Und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einem von ihnen, denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt.
Und David sprach:
Der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister.
Und Saul sprach zu David:
Geh hin, der Herr sei mit dir.
Er hat natürlich nicht am Saul können sein Vorhaben verkaufen, indem er gesagt hat, das, was ich jetzt euch gesagt habe, sondern er hat die Beweise können anbringen, dass er Löwen und Bären erledigt hat. Und ja, ich denke, das Vertrauen, das er da an den Tag gelegt hat, das, was er da bewiesen hat, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das Gott über ihn sagt, ein Mann nach meinem Herzen. Und so hat sich die Sichtweise total geändert. Er war nicht mehr der, der einfach mit Mut gegen den Goliath gewonnen hat, sondern wir sehen es in dieser Karikatur. Er hat sich anders gefühlt. Er hat sich anders gewusst. Er hat Power dabei gehabt. Jetzt wollen wir mal schauen, was macht Vertrauen aus? Wie kann ich Vertrauen messen? Wie fest kann ich jemandem neben dem Vertrauen? Wie fest kann man mir vertrauen? Und ganz vor allem, wie fest kann ich Gott vertrauen? Wie fest vertraue ich ihm? Und wir wollen hier mal 5 Punkte anschauen. Und das erste ist, dass ich ein Versprechen einfach beim Wort nehme. Vertrauen bedeutet, dass du Gott vertraust. Selbst wenn es so scheint, wie es nicht möglich ist, dass du dann einfach kannst, ihn beim Wort nehmen. Und er verspricht auch, meine Worte haben immer für immer Bestand. Das Zweite ist, dass du einfach cool bleibst, Ruhe bewahrst, Nerven behaltest, Geduld übst. Alle Sorgen auf ihn werfen, ist manchmal nicht so einfach. Aber wir können wissen, er ist besorgt um mich. Er sorgt sich um mich. Ich brauche die Sorgen nicht zu hüten. Wir haben ein Erstjahrstift und die haben einmal immer den Job, zum Pflanzen zu tränken. Da wird die Zuverlässigkeit getestet. Und dann hat es so ein kleines Bananenpflänzchen gehabt. Und dann hat er es vergessen zu gießen, ganz bambelig geworden. Und dann hat er die Nerven verloren und hat an dem umgerissen und es ist einfach nicht gewachsen und ist schlaff geblieben. Und dann konnte ich den Trick von meinem Vater, der war Gärtner, ihm sagen und sagen, schau, jetzt tun wir einfach das Teil absaufen, eine halbe Stunde, tun es nachher trocknen lassen und warten einfach. Zum Glück war es Wochenende, da mussten wir warten. Und am Montag ist es gestanden und war wieder schön straff. Und mittlerweile ist es so ein Bananenbaum. Cool bleiben. Der Verstand, ich habe ihn hier durchgestrichen. Weil nicht immer das, was der Verstand uns vorgibt, ist auch das, was auf dem Plan steht. Und manchmal steht sogar der Verstand ganz konträr. Das, was mein Verstand mir sagt, heisst, andere Richtung, umkehren, kann ja gar nicht sein. Und wenn man Wunder erwartet, dann haben Wunder eigentlich nie mit einem Verstand zu tun, sondern Wunder sind immer auf der anderen Diagonale. Das Nächste ist davon reden. Ich kann nicht vom anderen erwarten, dass er es mein Nicken hört, sondern er hört es, wenn ich es ausspreche, wenn ich dazu stehe. Und unser Reden ist vielmals auch ein Ausdruck von unserem Glauben. Da ist die Rede von einem Berg, wo man sagen könnte, heb dich hervor und wirf dich ins Meer. Und nicht zweifeln in dem Herz, sondern glauben. Und vor allem eben auch aussprechen. Und dann drückt sich unser Glauben auch schnell mal so aus, durch die Worte, die wir sagen. Und das Letzte ist auch der Dank, dass wir das in Anspruch nehmen. Versprechen, die wir bekommen haben, dass wir sagen, wir nehmen es in Anspruch. Dann können wir nämlich bereits jetzt schon danken dafür. Und wenn wir Gott danken, so wie es am Schluss da steht, dann ist das Ausdruck von unserem Glauben. Das ist auch Vertrauen. Ich habe hier ein paar lose Stichworte, wo es um uns Menschen geht, die ich einfach einmal so hergeschrieben habe. Als Überschrift können wir dem sagen, bestreben um Vertrauen und bestreben für Vertrauen. Das sind so Situationen, wo man merkt, da geht es um Vertrauen. Versprechen in Anspruch nehmen. Und dann merken wir, wie es menschelt und trotzdem haben wir da eine Sehnsucht, einen Wunsch. Ich bin in einer Operation. Ich hatte mal eine und dann habe ich den Arzt, also ist es auch dort darum gegangen, die 1000 Formulare zu unterschreiben, weil du setzt so viele Unterschriften darunter, dass der Arzt kann machen kann, was er will. Er ist nie schuld, du hast dein Problem allein. Und dann hat er gemerkt, jetzt knage ich mit dem Vertrauen in ihn und dann habe ich gefragt, was machen Sie am Abend vor meiner Operation? Und dann hat er gemerkt, die Antwort muss er sich jetzt gut überlegen. Er hat eine Schlaue gegeben. Das Vertrauen konnte ich nachher haben. Oder auch Kinder loslassen. Lehrpersonen anvertrauen, aus der Hand geben. Letzte ist im Wellenbrecher gestanden. Bachfeldstraße ist regelmäßig verstopft mit Autos von Eltern, die ihre Kinder auf dem Schulweg per Auto bringen, weil sie ihnen nicht mehr zutrauen, den Schulweg allein zu gehen. Oder Hobby. Oh. Entschuldigung. Habe ich wenig Vertrauen, dann werde ich irgendwie eine Briefmarke sammeln oder so etwas. Und wenn ich viel Vertrauen habe, dann werde ich es mir gut überlegen. Dann gehe ich vielleicht sogar Bungee-Jumpen und merke, auf den Gummifaden muss ich jetzt vertrauen. Und dann auch entscheide. Ich wollte mein Geschäft verkaufen. Ich war ein bisschen müde zwischendrin und habe am Sonntag ist das gewesen, zu Gott geschrauen und gesagt, hol mich doch einfach raus. Ich will eine Lösung haben, ich mag nicht mehr. Und dann hat er mir versprochen und hat gesagt, ich mache es, aber es braucht Geduld. Fand ich cool. Dann bin ich am nächsten Tag, am Montag, runtergefahren. Dann gibt es so spezielle Momente, wo du weißt, jetzt kommt eine Antwort. Ein Lied ist gelaufen in meinem Radio, hat es ein bisschen scherben lassen und dort war «Help is on the way». Ihr kennt es vielleicht. Und dann hast du gewusst, da ist eine Antwort. «Help is on the way», «Hilfe ist unterwegs». Und dann kommt also eben am Montag Nachmittag einer, der sagt, ich habe gerade gekündigt. Ich suche eine neue Herausforderung. Ich will mit dem Tauchen etwas aufgleisen. Dann habe ich gesagt, ja, wäre es eine Option, mein Geschäft zu kaufen. Dann sagt er, ja, das wäre ein Traum. Und dann habe ich gefunden, was hat jetzt da mit noch ein bisschen Geduld zu tun. Und habe dann gemerkt, das war ein Weg, der Anfang eines Weges. Es ist dann tatsächlich zu dem Verkauf gekommen, aber es hat 1,5 Jahre gebraucht, mit auf und ab. Also es war komplett so gewesen. Oder auch heiraten, ist auch ein Punkt. Lass ich es bleiben, bin ich lebenslänglich einfach verlobt und schwätze davon. Oder mache ich einen Mittelweg, einen Lebensabschnittspartner, dass dann, wenn es durch ist, der nächste Pipeline kann. Oder wage ich es, zum sagen, bis dass der Tod uns scheidet. Auto. Da versuchen Autohersteller, einen Preis rauszuholen, indem sie verschiedene Versprechen liefern. Ich zähle sie mal auf. Intelligenter Geschwindigkeitsassistent, Lichtassistent, Müdigkeitswarner, Nachtsichtassistent, Notbremsassistent, Einparkassistent, Spurhalteassistent, Spurwechselassistent, Verkehrszeichenassistent, adaptiver Tempomat. Und die versuchen mir, ein teures Auto zu verkaufen mit viel Vertrauen in verschiedene Assistenten. Als letztes noch Versicherungen. Jennifer Lopez hat ihren Po für 21 Millionen versichert. Heidi Klum, ihr rechte Bein für 750'000 Euro, das linke nur für 630'000, weil sie dort eine Narbe hat, scheint es. Versicherungen ist allerdings ein bisschen ein falsches Wort, weil sie machen es nicht sicherer. Sie zahlen nur dann, wenn es passiert, irgendetwas zahlen. Gut, und jetzt kommen wir weg von diesen menschlichen Sachen zum Göttlichen. Und eines der krassesten Versprechen von Gott ist für mich, sicher auch für dich, ewiges Leben. Und wenn wir jetzt schauen, ewiges Leben, Ich habe hier mal eingegeben, ewig Leben. Ihr seht, es hat einen blauen Tüpfel an. Es kommt nicht bloß einmal vor, es kommt auch hühnen vielmal vor. Und ewiges Leben, das ist ein krasses Versprechen. Und ewig, wenn ihr das auf der Zunge zergehen lasst, dann explodiert das Hirn gerade. Ewig ist extrem lang. Und da wird uns versprochen. Wir nehmen doch ein Beispiel daraus heraus.
Denn der, den Gott gesandt hat, redet Gottes Worte. Denn Gott gibt den Geist ohne Maß. Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm.
Da hatte Johannes gesagt über Jesus, wo er ihn getauft hat, er selber, zu selber Zeit. Versprechen für ewiges Leben. Wenn wir jetzt von Jesus aus schauen, zu selben Moment, dann hätte er die Bestimmung noch erfüllen müssen. Er hätte das Versprechen noch einlösen müssen. Er hätte es noch möglich machen müssen. Er hätte noch eine Schuld zahlen müssen. Und er hätte einen Weg vor sich gehabt, der nicht so prickelnd war, weil er hat natürlich die Tora kennt, die Heilige Schrift, und hat gewusst, was dort mit dem versprochenen Messias auf dem Plan steht. Und der Teufel hat es natürlich auch mitbekommen. Und der hat gewusst, der Sieg damals über Adam und Eva, den er hatte, der ist vorbei. Der ist temporär. Und so wird er nicht mehr Herrscher der Welt sein. Er versucht darum, und da ist eine andere Stelle, die wir anschauen wollen jetzt, Jesus, wo er in der Wüste war, ihm da abzuringen. Sein Angebot war:
Und der Teufel führte ihn hoch hinauf und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick und sprach zu ihm: Alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du mich nun anbetest, so soll sie ganz dein sein. Jesus antwortete ihm und sprach:
Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen.
Für Jesus ein Angebot. Er hätte nicht müssen für andere zahlen. Nicht für dich und nicht für mich in die Reihe stehen müssen. Er hätte sich ziemlich viel Stress können ersparen. Er hätte lediglich eine Instanz dazwischen schieben, zwischen Gott und ihn. Das ist schon ein paar Mal passiert, wo Leute die Nerven verloren haben. Wir kennen die Geschichte vom Esau, wo sein Erb für eine Linsensuppe verkauft hat. Verhökert, muss man mehr sagen. Der Abraham, der nicht auf den Isaac gewartet hat, sondern die Abkürzung hat wollen mit dem Ismael, mit der Hagar. Und zum Glück hat sich da jetzt aber Jesus dagegen entschieden. Er hat sich entschieden, keinen Kompromiss zu machen, keine halbe Sache, sondern 100%. Und dann hat er es natürlich durchgestanden. Sein Versprechen hat er erfüllt. Er hat alles gezahlt. Und wir sind Nutznießer. Wir können als Freikaufte vor Gott so bestehen. Und beim Abschied von dieser Erde entsprechend das Fazit dort auch auffährt, das er zusammenfassen konnte: Ich werde nicht mehr unter euch reden können, denn der Herrscher dieser Welt hat sich bereits gegen mich aufgemacht. Das ist die Zeit, wo wir jetzt hinter uns haben, wo wir drinstehen. Und da jetzt vor allem der Satz: Er findet zwar nichts an mir, was ihm Macht über mich geben könnte. Dank dem ist er der Sieger. Und dank dem, dass er hier Nein gesagt hat, ist er die Oberinstanz und hat sich niemandem untergeordnet. Sieg ist also in Sicht. Und auch das Versprechen hat also somit einfach Gültigkeit, zweifelsfrei. Da noch eine andere Stelle.
Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott. Und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin.
Mit anderen Worten, vertraut auf Gott und vertraut auf Jesus. Und dann ist die Zukunft genial. Besser als ein Verstand sich kann ausdenken. Und besser und grösser als Vorstellungsvermögen von uns, wo dort einfach nicht langt. Und dann sind wir wieder am Anfang von dieser Geschichte in der Bibel. Dann sind wir nämlich wieder im Paradies. Danke Gott für jede Zusage, die du uns Menschen gemacht hast. Sie gelten durch dick und dünn, durch alle Zeiten, schon immer und für immer. Es gilt, entweder weil es von deinem Wort kommt oder weil du uns auch ganz persönlich versprochen hast. Du bist ein Vater, der alle Macht hat, der die Welt erschaffen hat, der sich aber auch ganz persönlich um mich kümmert. Und darum will ich und kann ich mich ganz auf dich verlassen, nur auf dich. Und was gibt es Besseres und Entspannenderes, als mein Leben in deiner Hand zu wissen? Und danke, Jesus, dass du den Weg unabweichlich gegangen bist, dass du für alles, was es mir und uns unmöglich macht, vor Gott bestehen zu können, gezahlt hast. Und somit sind wir befreit und frei von Schuld. Amen.